Deutschlandfunk Kultur Religionen.
Herzlich willkommen in einer Sendung für alle Religionen und alle Geschlechter.
Der Islam war eine wichtige Antwort erstmal für mich. Aber ich bin auch in eine verhältnismäßig konservative Moschee gegangen. Und gerade auch, wenn die Gesellschaft dir ein männliches Geschlecht zuweist, du einen religiösen Raum betrittst, der ja sehr stark geschlechtergetrennt ist und du aber eigentlich von dir selber sagst, ich fühle mich eigentlich als Frau, dann hast du natürlich ständig mit diesem Konflikt zu tun.
Wie sehr bestimmt Religion unser Leben? Das fragen wir heute. Welches Leben lässt Religion zu? Also, was erleben Homosexuelle, Bisexuelle, Intersexuelle? Was erleben all die, die von der Heteronorm abweichen in Moscheen und Synagogen? Das ist ein Thema in dieser Sendung. Wie sehr bestimmt Religion unser Leben? Das ist unser Thema heute. Und jetzt erzählen wir eine Geschichte über Gläubige, die es schwer haben mit ihren Glaubensschwestern und Brüdern, die in normalen Gotteshäusern nicht so richtig ihren Platz finden. Das sind die Homosexuellen, die Bisexuellen, die Intersexuellen, die Transsexuellen. Es sind Juden und Muslime, die von der Heteronorm abweichen. Gerd Brendel.
Freitagnachmittag in der Ibn-Rushd-Goethe-Moschee in Berlin. Seit 3 Jahren versammeln sich hier in einem ehemaligen Gemeinderaum einer Kirchengemeinde Muslime und Musliminnen, die in den traditionellen Moscheen keinen Platz fanden. Allah ist groß, kommt herbei zum Gebet. Mit diesem Ruf beginnt in der Berliner Ibn-Rushd-Moschee wie in jeder Moschee das Gebet der Gläubigen. Nur hier ruft ein weiblicher Muezzin. Und noch etwas ist anders. Neben einer Vorbeterin und einer Imanin leistet sich die kleine Gemeinde auch einen LGBTIQ-Koordinator, Tugay Sarraç, Ansprechpartner für Lesben, Schwule, Trans- und intersexuelle Menschen. Ich treffe Tugay vor einem seiner zahlreichen öffentlichen Auftritte. Als einer von ganz wenigen offen schwulen Muslimen ist er ein gefragter Gesprächspartner auf Tagungen und Podiumsveranstaltungen.
Mir wurde von Anfang an beigebracht, dass Homosexualität was Schlechtes ist.
Das erste Mal hörte er das Wort schwul von seinem Vater, als der junge Tugay den Kinderwagen seiner kleinen Schwester schieben wollte.
Als mein Vater gestorben ist, dachte ich, ich muss eine Stütze finden und ich muss mich davon heilen. Und da habe ich den radikalen Islam genommen, weil der hat mir die einfachsten Lösungen gegeben. Bete 5-mal am Tag, faste.
Dass die Heilungsvorschläge der Internetprediger keine Lösung, sondern Teil eines Problems waren, erkannte Sarraç vor 3 Jahren auf einer anderen Internetplattform.
Das ist so ein News Network mit einem amerikanischen Türken. Und der hat dann irgendwann ins Publikum gefragt, warum glaubst du eigentlich an einen Gott, der dich eine Ewigkeit brennen lassen will, eben zum Thema Homosexualität. Und an dem Punkt dachte ich mir, ja warum eigentlich?
Schon oft hat er seine Geschichte öffentlich erzählt, aber noch nie auf einem Podium mit einem schwulen Juden, einer lesbischen Jüdin und einer transsexuellen Muslima. Eingeladen hatte vor gut 2 Wochen Shalom Aleichem, eine Initiative des Zentralrats der Juden in Deutschland, zum jüdisch-muslimischen Dialog. Die 4 auf dem Podium verbindet eine Erfahrung: die Ablehnung durch konservative Gemeinden. Sie alle mussten sich ihren Platz erkämpfen. Leila Jagiela reiste bis nach Asien, um ihn zu finden. Als Jugendliche konvertierte die Transfrau zum Islam.
Der Islam war eine wichtige Antwort erstmal für mich. Aber ich bin auch in eine verhältnismäßig konservative Moschee gegangen. Und gerade auch, wenn die Gesellschaft dir ein männliches Geschlecht zuweist, du einen religiösen Raum betrittst, der ja sehr stark geschlechtergetrennt ist und du aber eigentlich von dir selber sagst, ich fühle mich eigentlich als Frau, dann hast du natürlich ständig mit diesem Konflikt zu tun. Für mich war dann aber auch klar, es muss im Islam auch positives Potenzial für Menschen wie mich geben.
Dieses Potenzial fand sie in Indien und Pakistan,
wo es seit Jahrhunderten eine traditionelle Vorstellung eines dritten Geschlechts gibt.
Fest verankert im traditionellen Islam, wo besonders an den Schreien islamischer Mystiker Transfrauen als Pilgerinnen gleichberechtigt akzeptiert werden. Für Jagiela ein Befreiungserlebnis.
Die Vorstellung, dass Transsein nicht unbedingt im Konflikt mit einer Religion stehen muss.
Den Konflikt mit der Tradition hat auch Leo Shapiro in seiner Synagoge erlebt.
Die meisten Gemeinden bestehen aus Einheitsgemeinden, was suggeriert, dass Vielfalt gelebt wird, aber faktisch ist das immer eine orthodox geführte Synagoge, in der natürlich dann kein Platz ist für queere Identitäten. Und deswegen verlassen ja auch viele queere Jüdinnen und Juden dann die Gemeinden.
Damit wollte sich der Jurist nicht abfinden und gründete vor 2 Jahren mit anderen Lesben und Schwulen den Verein Keshet, übersetzt Regenbogen. Ausgrenzungen in den eigenen Gemeinden erleben queere Muslime ebenso wie queere Juden. Den Grund liefert eine Erzählung, die im Koran, in der Tora und somit auch in der Bibel überliefert wird.
Es gibt die Geschichte von Lot und seinen 2 Engeln, die zu Besuch gekommen sind. Und diesen Vers benutzen viele als Verbot von Homosexualität.
Aber ehe sie sich legten, kamen die Männer der Stadt Sodom und umgaben das Haus und riefen Lot und sprachen zu ihm: Wo sind die Männer, die zu dir gekommen sind diese Nacht? Führe sie heraus zu uns, dass wir uns über sie hermachen.
Heißt es in Kapitel 19, erstes Buch Mose.
Er sagte: Ihr Leute, da habt ihr meine Töchter. Fürchtet Gott und bringt mich nicht hinsichtlich meiner Gäste in Schande. Sie sagten: Du weißt doch, wir haben kein Recht auf deine Töchter. Und du weißt wohl, was wir wollen.
Heißt es in der 11. Sure. Aber für Tugay Sarraj, der mittlerweile Islamwissenschaften studiert, geht es bei der Sünde Sodoms um etwas ganz anderes.
Aber es ist so, dass die Bevölkerung, das Volk, die 2 Gäste, Engel des Propheten, vergewaltigen wollten.
Immerhin, neben dem jüdisch-orthodoxen Mainstream gibt es mittlerweile auch kleine liberale Gemeinden mit offen homosexuellen Rabbinern und Rabbinerinnen. In den allermeisten deutschen Moscheen können offen homosexuelle Muslime und Musliminnen dagegen höchstens hoffen, geduldet zu werden.
In traditionellen Moscheen wurde oft gesagt, Schwule, es geht sowieso immer nur um Schwule bei denen, dürfen nicht geschlagen werden, weil das sind auch Menschen. Aber eigentlich ist das im Islam nicht okay.
In ihrer eigenen Glaubensgemeinschaft werden sie mit ihrer sexuellen Identität nicht akzeptiert. In der Mehrheitsgesellschaft erfahren sie weitere Diskriminierung. Antisemitismus und Anti-Islamismus haben Tugay Sarraj und Leo Shapiro genauso erlebt wie Leila Jagiela. Die Religionswissenschaftlerin und Ethnologin arbeitet in der Flüchtlingsberatung. Homosexuelle Geflüchtete werden doppelt diskriminiert, sagt sie.
Also was halt passiert ist, dass die Geflüchteten mit sehr hohen Erwartungen hierher kommen und natürlich den Traum haben, hier so leben zu können, wie sie wollen. Und dann sind sie erstmal mit diesem sehr schwierigen System konfrontiert und dann die Erfahrung, dann, dass sie dann in den LSBTTQ-Communities hier ganz viel Rassismus, Islamophobie, Ausgrenzung, Fetischisierung erleben.
Auch Leo Shapiro kennt das Problem.
Gerade neulich war ein schwules Casual-Mitglied in einem Club, trug ein Davidstern und daraufhin wurde er von einem queeren muslimen Mann mit unfassbaren Hasstiraden attackiert, fast handgreiflich geworden, sodass also Leute dazwischen gehen mussten.
Was er sich wünscht?
In erster Linie möchte ich eigentlich nicht mehr die Frage gestellt bekommen, ob Homosexualität mit Judentum vereinbar sei.
Tugay Sarraj nickt zustimmend.
Ich wünsche mir, dass Muslime wieder ihre ältere Literatur lesen, in der sie sehen werden, dass Homoerotik immer ein ganz normaler Teil der islamischen Gesellschaften war.
Die Liebeslyrik der Sufis, der islamischen Mystiker zum Beispiel, in denen die Liebe zwischen Männern als Bild für die Liebe des Menschen zu Gott interpretiert wird. Zurück zu Ibn Rushd Goethe-Moschee. Tugay Sarraj hat hier seine Heimat gefunden. Ein Dutzend Gläubige hat sich zum Gebet versammelt. Gebetsteppiche sind ausgerollt. Ein filigraner Holzbogen markiert die Gebetsrichtung gen Mekka. An das Polizeiauto und die Beamten draußen vor dem Eingang haben sich Sarraj und die anderen mittlerweile gewöhnt. Seit die Gründerin der ersten liberalen Moschee Deutschlands, Seran Atesh, Morddrohungen erhalten hat, wird sie rund um die Uhr bewacht. Bis der Gebetsruf wirklich alle Muslime und Musliminnen zum friedlichen Gebet vereinen wird, ist es noch ein langer Weg.
LGBTLQ in Synagogen und Moscheen. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Heute beschäftigen wir uns damit, wie sehr Religion unser Leben bestimmt und wie viel Anteil daran Kirche noch hat, also Amtskirche. Dazu spreche ich mit der Autorin Claudia Mönius. Sie hat das Buch Religion ohne Kirche geschrieben, 9,5 Thesen für ein erneuertes Christentum. Mönius ist katholisch aufgewachsen und mit ihr sprach ich und sagte, also ich sehe die katholische Kirche in Deutschland, die sich auf den Weg gemacht hat, auf den synodalen Reformweg. Dann sehe ich noch den Papst Franziskus, der sich wirklich redlich müht. Ist es da nicht Wohlfeil, die Amtskirche wieder und wieder zu bashen?
Das kommt drauf an, was man unter Bashen versteht. Ich sehe auch diese großen Anstrengungen, die unternommen werden von Einzelnen. Ich nenne da jetzt als Beispiel unseren neuen Vorsitzenden der Bischofskonferenz, den Bischof Betzing. Ich finde, ein großartiger Mann, der wunderbare Anstrengungen unternimmt, um hier wirklich etwas auf den Weg zu bringen. Aber man muss auch das Gesamtsystem sehen. Ich habe das Gefühl, dass manche Systeme, und da nenne ich in erster Linie jetzt mal die katholische Kirche, so abgedreht sind, dass es nicht mehr möglich ist, dass wir sie wirklich reformieren.
Was ist dann die Lösung? Umsturz? Verlassen? Flucht?
Na, es ist die Frage, ob man die Kirche überhaupt so sehr in den Vordergrund stellen muss, eben die Amtskirche. Ich meine, wir haben eine wunderbare Religion. Ich bin Christin durch und durch, wirklich mit Leidenschaft. Und ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, Spiritualität neu zu beleben und sich wieder auf das zu besinnen, was unser Religionsstifter eigentlich auch wollte.
Damit sind Sie bei Jesus Christus, aber in Ihrem Buch, da begegnet mir auch der Dalai Lama, da gibt es die buddhistische Forderung, die Dualität loszulassen. Es gibt die These, dass es nur eine Konfession gibt. Das klingt schon so ein bisschen nach Synkretismus, also nach Selbstbastelreligion.
Na, also zum einen würde ich mal sagen, dass das nicht nur eine rein buddhistische Forderung praktisch ist, diese Dualität aufzugeben. Wir können auch mal im Christentum gucken. Denken wir an die großen Mystiker, denken wir an Teresa von Avila, Meister Eckhart. Da war schon immer das große Credo, wir können das Göttliche in uns selbst finden. Und wir brauchen keine Mittler und wir brauchen schon gar niemanden, der uns sagt, wie es geht, sondern es geht darum, den ureigensten Weg und auch das Göttliche in sich selbst zu finden. Im Übrigen hat Jesus Christus auch nichts anderes vorgelebt.
Naja, aber es ist schwierig. Also ich nehme einen Satz aus dem Familienkreis, den ich kürzlich erst gehört habe. Da sagte mir jemand, ich glaube zwar an Gott, aber dazu muss ich nicht in die Kirche gehen. Dumm ist nur, wer das sagt, schneidet sich ja auch von dem Ort Kirche ab, der auch eine Bedeutung haben kann. Der schneidet sich von der Gemeinschaft ab und dann ist es weg, dieses gemeinsame Beten und Meditieren. Dann ist sie weg, die Energie einer Wallfahrtskirche. Dann ist er weg, der Gesang, der vielleicht das Herz erheben kann und tatsächlich zu einer Gotteserfahrung führen kann.
Na, das sind wir ja momentan bei einem ganz aktuellen Beispiel. Es wird uns im Moment ja von außen praktisch abgeschnitten. Wir können uns gar nicht mehr versammeln in diesen Kirchen. Und gerade jetzt, denke ich, haben wir eine riesengroße Chance, das eben anders anzugehen. Wir können uns natürlich verbinden, aber jetzt eben ein jeder für sich. Ich rufe gerade zusammen mit einer jungen Akademikerin dazu auf, dass wir jeden Abend uns jeder bei sich hinsetzt, um zu beten und zu meditieren unter dem Motto gemeinsam bitten, hoffen, wünschen. Wenn wir abends um 21 Uhr jeder sich hinsetzt und wirklich auf seine Weise betet oder singt, damit wir diese Krise auch gut überstehen, was soll denn da dran Synkretismus sein? Ich würde sagen, nichts ist notwendiger als das. Das brauchen wir.
Aber ich komme noch mal kurz zurück zu der Kritik an der Kirche. Die kann ja berechtigt sein, durchaus begründet. Aber muss ich sie deshalb verlassen? Ich verlasse ja auch nicht das Gesundheitssystem, wenn ich da berechtigte Kritik dran habe.
Na, sagen wir so, brauchen wir denn unbedingt die Kirche? Geht es denn darum, das System Kirche aufrechtzuerhalten, um gläubig zu sein, um eben Spiritualität zu entdecken? Ich sage auch nicht, man muss Kirche unbedingt verlassen. Ich denke, es ist alles besser als nichts. Also wenn wir uns wieder besinnen eben auf das, was ursprünglich gedacht war, was auch die christliche Lehre will, dann können wir selbstverständlich das auch als Kirche im Sinne von ja, Versammlung um den Tisch des Herrn, das Miteinander leben. Aber in weiten Teilen ist die Amtskirche, sind die Amtskirchen oder die institutionalisierte Kirche ja so unendlich weit weg von dem, worum es eigentlich geht. Und dann schütten eben viele das Kind mit dem Bade aus, indem sie sich auch von Religion abwenden, weil sie das alles nicht differenzieren.
Dann bleiben wir mal bei der Religion. Ach, wir bleiben auch ein bisschen bei der Amtskirche. Ich habe mal hier zwei Beispiele. Also es gibt ja durchaus Versuche, die Botschaft Christi immer wieder in die Gegenwart zu holen. Da gab es von Heiner Geißler vor 17 Jahren ein Buch, Was würde Jesus heute sagen? Die politische Botschaft des Evangeliums. Das gab damals eine ziemliche Aufmerksamkeit. Dann gibt es die Versuche, die Texte neu zu übersetzen. Ich denke da an Norbert Lammert. Der hat das Vaterunser übersetzt, ohne das so umstrittene und führe uns nicht in Versuchung. Da haben wir zwei prominente Christen, die durchaus für Reform standen, die aber trotzdem in der Kirche geblieben sind, die Reform von innen versucht haben.
Ja, es gab ja noch viel mehr prominente Beispiele, die Reform erstmal von innen versucht haben. Denken wir mal an einen Herrn Drewermann. Der wollte das auch von innen heraus reformieren, aber der ist dann draußen. So stark, ja eben, nicht freiwillig. Also der ist ja so stark an die Grenzen gestoßen, weil er eben sich so auf die Botschaft besonnen hat und weil er wirklich gesagt hat oder bis heute sagt, worum geht es denn hier eigentlich und was ist denn die Grundbotschaft? Also es gab immer wieder Ansätze, das zu reformieren oder daran zu erinnern, aber wenn sich Kirche eben immer wieder sperrt und noch immer auf unbarmherzigen Normen und Vorschriften beharrt. Denken wir doch nur an den Umgang mit geschiedenen Menschen, mit wiederverheirateten Menschen. Ich bin jetzt bei der katholischen Kirche. Ja. Oder denken wir an diese unsägliche Missbrauchsdebatte und noch immer die Versuche abzuwiegeln und zu vertuschen. Da kann man doch dann irgendwann nur noch sagen, Leute, lasst es gut sein, kümmert euch um Spiritualität, aber orientiert euch nicht an dem Verhalten der Amtskirchen.
Wenn Sie als Christin sagen, kümmert euch um die Spiritualität, aber gleichzeitig auf das Geländer, auf den Rahmen, den die Amtskirche gibt, verzichten, wie groß ist dann das Risiko, dass das irgendwie so in Richtung Esoterik abrutscht, wo dann jemand sagt, ach, mit Jesus-Energie kann man auch Krebs heilen?
Ach, wissen Sie, ich mag schon diesen Begriff Esoterik nicht so gerne. Das ist ja auch ein weites Feld oder immer wieder so ein Totschlagargument, um neue Ansätze im Keim zu ersticken. Also gerade von Kirchenvertretern wird dieser Begriff sehr gerne verwendet, damit man die Leute linientreu hält, damit man wirklich immer wieder sagen kann, nein, du musst es so machen, wie wir es vorschreiben. Mir geht es darum, dass man sich immer wieder besinnt, dass man sich rückbesinnt, dass man in die Innerlichkeit geht, dass man zum Beispiel über Meditation, auch über Gebet, natürlich kann man auch in der Bibel lesen, das ist alles gar keine Frage, da stehen wunderbare Dinge drin. Aber es geht doch zuallererst darum, dass ich dem Göttlichen in meiner eigenen Innerlichkeit begegne und dass das eben für jeden auch etwas anderes sein kann.
Aber wie organisieren Sie das? Wie macht man das? Es gibt ja, jetzt lasse ich den Begriff Esoterik weg, aber es gibt ja doch in einem bestimmten Milieu, gibt es Menschen, die in die Hyperventilation gehen, die durch eine besondere Atemtechnik sich in Trance versetzen. Und andere Beispiele gibt es da sicherlich auch noch. Ist das alles in Ordnung? Dient das alles der christlichen Gotteserfahrung?
Ich glaube, es gibt keinen vorgegebenen Weg. Ich denke, das Allerwichtigste ist, dass jede und jeder für sich schaut, was will Gott mit mir, was ist mein Weg? Wie finde ich zu diesem ureigensten Kern, der ja auch das Göttliche ist? Das Göttliche ist ja in uns allen. Und ich glaube eben, Gott geht mit jeder und jedem einen ganz unterschiedlichen Weg. Und natürlich kann es sein, dass einer sich mit diesem von Ihnen beschriebenen Verfahren der Hyperventilation oder holotropes Atmen wird es auch genannt, dass er auch bestimmte Erfahrungen macht, die zu diesem All-Einen führen, Gotteserfahrungen. Also es geht doch auch um ein Spüren von Gott und nicht nur um ein Hören und in der Ratio, im reinen Verstand irgendwo begreifen, was wir ja letztlich sowieso nicht können.
Frau Mönius, Sie selbst sind ja in der katholischen Kirche groß geworden. Sie selbst sind Opfer sexueller Gewalt in der katholischen Kirche geworden. Sie sind ausgetreten, dann sind Sie wieder eingetreten. Es muss also auch für Sie etwas geben, was Sie da anzieht. Was ist das denn?
Also zum einen habe ich viele gute Erfahrungen gemacht innerhalb meiner katholischen Sozialisation. Trotz der schmerzhaften und leidvollen Erfahrungen kann ich heute sagen, ich möchte es nicht missen, so groß geworden zu sein, auch in dieser Gemeinschaft von Gläubigen, weil es auch sehr viel Stärkendes gab. Ich bin dann tatsächlich sehr bewusst, also zunächst eben ausgetreten, hatte da auch meinen Glauben verloren. Ich hatte mit Religion nichts mehr am Hut und habe den ganz langsam allmählich auch im Verlauf einer Psychotherapie wiederfinden können, weil ich gelernt habe, auseinanderzusortieren. Schmerzhafte, leidvolle Erfahrungen, aber auch getragen sein, auch von einer religiösen Gemeinschaft und vor allen Dingen Glaube, Spiritualität, Kirche auseinander zu sortieren. Bin wieder eingetreten, habe eben auch gute Begleiter gehabt, Begleiterinnen und Begleiter und stehe aber jetzt, 15 Jahre später, wieder an dem Punkt, wo ich mich frage, kann ich diesem System wirklich noch länger angehören?
Die Autorin Claudia Mönius, sie hat das Buch Religion ohne Kirche geschrieben. 9,5 Thesen für ein erneuertes Christentum. Vielen Dank, Frau Mönius.
Herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Wie bestimmt Religion unser Leben? Welche religiösen Bilder rufen wir auf, wenn es schwierig wird, wenn wir Schutz suchen, wenn wir Hilfe brauchen? Für viele ist es klar, da müssen die Engel her, die Boten Gottes. Die bekanntesten Engel sind Gabriel, Michael und Raphael. Aber nicht nur im Christentum gibt es Engel, auch im Islam und im Judentum kennt man sie. Schwer im Trend sind Engel auch bei Esoterikern. Da kann man dann Engel channeln, also Engelsbotschaften übermitteln. Man kann Engelseminare buchen, Engel backen oder Engel basteln. Schauen wir mal nach.
Also ich besitze einen Engel aus Papier, so aus Transparentpapier. Den haben meine Enkelkinder gebastelt jeweils. Dann habe ich einen Engel aus einem bestimmten Glas. Ja, und mein Sohn hat mal einen Engel aus Holz geschnitzt. Tja, die stehen da rum und beschützen mich.
Christine ist 64 Jahre alt, Verwaltungsmitarbeiterin und Engelfan. Regelmäßig geht die evangelische Christin in einen katholischen Buchladen in Berlin-Mitte, um einzukaufen. Bücher über Engel, Postkarten, Engelfiguren.
Engel sind für mich ein Sinnbild dafür, dass ich getragen werde und dass ich irgendwie nicht ganz alleine bin, dass ich Hoffnung haben kann. Und ja, das ist einfach schön.
Buch im Sonnenhaus geht mal runter. Bettina Klinkmann ist die Inhaberin des Buchladens Sonnenhaus Ziegler. Kunden, die sich für Engel interessieren, führt die Frau mit den kurzen braunen Haaren zu einem Schrank.
Hier sind Handschmeichler, Engelhandschmeichler in jeglicher Form drin. Aus Porzellan, aus Holz, aus Bronze, aus Neusilber. In groß, in klein, in mittel, aus Speckstein.
Handschmeichler, das sind Figuren, die man sich in die Jackentasche stecken kann. Bettina Klinkmann verkauft auch Engelfiguren fürs Portemonnaie, als Schlüsselanhänger und zum Aufstellen. Gefragt sind sie das ganze Jahr über, zu Weihnachten, zum Geburtstag, zu katholischen Festen wie der Kommunion, im Trauerfall und wenn junge Menschen in die Welt hinausziehen. Bücher über Engel sind ebenfalls beliebt, Figuren aber noch mehr.
Weil der Trend eher dahin geht, dass man was in der Hand braucht, woran man sich festhalten kann, was man anfassen, was man fühlen kann. Lesen liegt leider nicht so im Trend und schon gar nicht, wenn man sich mit irgendwas erst befassen muss. Man braucht schnell was, schnell einen Strohhalm oder eine schnelle Geschenkidee und Engel geht immer.
Dass auch die Esoterik-Szene den Engeln huldigt, stört die gläubige Katholikin nicht.
Aber ich glaube, dass sich das eher bereichert. Das ist weder eine Konkurrenz noch total abzulehnen, weil ich glaube, egal, wenn Menschen was finden, was ihnen hilft, besser durchs Leben zu kommen, wer bin ich, dass ich mich da hinstelle und sage, das ist doof oder das darf man nicht oder es ist falsch. Wenn es den Leuten hilft, wunderbar.
Bettinas Mutter Heidrun Klinkmann führte den Buchladen bereits zu DDR-Zeiten. Schon damals sei der Bedarf an Engeln groß gewesen, nicht aber das Angebot. Die schönen, handgeschnitzten Engel aus dem Erzgebirge wurden ja vor allem in die Bundesrepublik exportiert, erzählt die Buchhändlerin.
Gab ja besseres Geld, als wenn sie in der DDR gelassen hätten. Hat man eigentlich sehr wenig gehabt. An Devotionalien sowieso sehr wenig gehabt, nicht?
Und so mussten die Leute die Engel selbst basteln. Was über die Jahre gleich geblieben ist, dass Menschen sich in persönlichen und gesellschaftlichen Krisen nach Engeln sehnen. Bettina Klinkmann.
Wenn es den Leuten allgemein nicht gut geht, das ist so eine Stimmung in der Gesellschaft. Das gibt immer mal so Wellen. Es gibt Zeiten, in denen sie total gefragt sind. Das sind meistens immer schwierige Zeiten.
Durch das Coronavirus ist der Engelabsatz aber nicht gestiegen. Was schlicht daran liegt, dass die Leute zu Hause bleiben. Szenenwechsel. Renate Thelen ist Inhaberin der esoterischen Buchhandlung Zenit in Berlin-Charlottenburg. Sie verkauft Bücher, Kristalle, Pendel, Aromaöle, Orakelkarten und Meditations-CDs. Mitten im Buchladen steht ein großer Engel aus Gips. Außerdem bietet Thelen Engelbücher, kleine Engelfiguren und Karten mit Engelmotiven an. Sie beobachtet ebenfalls, dass sich Menschen in schwierigen Zeiten gerne an Engeln festhalten, vor allem Frauen. Und vor allem in den letzten 2 Jahren.
Das nimmt ja immer mehr zu. Allgemein jetzt Stress und Burnout. Die kommen nicht mehr klar. Die merken, es kommen Dinge in ihnen hoch, die können sie nicht mehr richtig handeln, Gefühle, Ängste. Engel sind oft ein Einstieg für die Menschen in diese spirituelle Welt. Engel kennen sie aus der Kindheit von Geschichten, wie auch immer, oder aus ihrer Religion heraus. Frauen holen sich die Engelkarten und legen sich die Karten oder verbinden sich mit den Energien oder beten zu den Engeln.
Renate Thelen stammt aus einer streng katholischen Familie. Sie hat von jeher eine enge Beziehung zu Engeln.
Ich weiß ja noch, als ich jetzt 20 rum war, 25, ich bin jetzt über 50, da war Engel ein Tabuthema, da war das lächerlich. Da durfte man Engel erwähnen, aber im Privaten oder sich einen Engel mal zu Hause hinstellen, da war man ja gleich schon spinnert. Aber es hat sich in den letzten, sag ich mal, 20 Jahren, finde ich, enorm verändert.
Weil sie den Katholizismus als dogmatisch empfand, trat sie schon als junge Frau aus der Kirche aus. Trotzdem bezeichnet sich Renate Thelen heute als spirituelle Christin. Sie weiß von Menschen, die Engel sehen können. Sie selbst gehöre nicht dazu. Die Anwesenheit von Engeln spüren könne sie aber.
Die Zugänge für uns zu diesen Energien sind nur in den letzten 10 Jahren etwas leichter geworden. Ja. Es hat sich schon mit der Erde, mit der Schwingung, genau wissen wir es nicht, ja. Es hat sich was verändert, dass auch viel mehr Menschen in dieses Hellfühlen, Hellhören, in diese Bereiche reinkommen.
Besondere Schwingung oder nicht? Das Angebot der Religionsgemeinschaften in Deutschland wird jedenfalls immer breiter. Und Engel scheinen kaum etwas von ihrer Anziehungskraft eingebüßt zu haben.
Josephine Janert über Engel, die Konjunktur haben. Heute beschäftigen wir uns bei Deutschlandfunk Kultur mit der Frage, wie sehr Religion noch unser Leben bestimmt, wie alltäglich Religion noch ist. In Österreich hat es in den letzten Monaten da eine Art Kulturkampf gegeben, der ziemlich heftig ausgetragen wurde. Da ging es um ein neues Krankenhaus, in dem keine Kreuze in den Fluren und Krankenzimmern geplant waren, aus Gründen der religiösen Neutralität. Aus Wien berichtet Alexander Musik.
Keine Kreuze im Krankenhaus Floridsdorf? Für die rechtspopulistische FPÖ ein gefundenes Fressen im Wahljahr 2020. Das Abnehmen des Kreuzes ist eine kulturelle Selbstaufgabe. SPÖ-Bürgermeister Ludwig unterwirft sich damit endgültig dem Islam, vermeldeten die Freiheitlichen. Die österreichische Volkspartei ÖVP nannte die Entscheidung unverständlich. Schließlich sei das Kreuz ein geistes- und kulturgeschichtliches Symbol Europas. Dabei hatte man im kürzlich in Betrieb genommenen Krankenhaus Floridsdorf das Kreuz nicht abgenommen, sondern gar nicht erst aufgehängt. Durch nur ein religiöses Symbol in den Zimmern wolle man keine anderen Konfessionen diskriminieren, so Pflegedirektor Jochen Heidvogel in einem ORF-Interview. Massive Drohungen gegen Heidvogel waren die Folge. Der Pflegedirektor ging erst einmal auf Tauchstation und war für den Deutschlandfunk ebenso wenig wie ein anderer aus der Klinikleitung nicht erreichbar. Im dritten Stock des Riesenbaus tut Seelsorgerin Elke Kunert ihren Dienst. Sie stellt erst einmal klar:
Es kann letztendlich nur dagegen gewarnt werden, dass das Kreuz missbraucht wird, instrumentalisiert wird für jegliche Parteipolitik oder gegen andere Religionsgemeinschaften. Missbraucht wird letztendlich vielleicht auch, um Ängste zu schüren.
Im Krankenhaus Floridsdorf ist das Sakrale ja nicht ganz verschwunden. Neben einer Kapelle, einer Moschee und einem jüdischen Gebetsraum gibt es Seelsorger für alle Religionen. Ursprünglich hätten die Gebets- und Andachtsräume symbolisch, baulich alle zusammenhängen sollen. Das wurde aber zu teuer, sagt Kunert.
Das Krankenhaus selbst stellt uns Handkreuze, Handschmeichlerkreuze zur Verfügung, die wir eben dann an die Patientinnen und Patienten, wenn gewünscht, dann auch weitergeben können.
Folien mit Birkenmotiven statt Kreuze, ein unzureichender Ersatz, finden die Katholiken unter Kardinal Schönborn. Seelsorger Christoph Schmitz von der Erzdiözese Wien.
Es ist zumindest schade, dass darauf verzichtet wird, weil ein Symbol hat ja auch irgendwie eine Kraft in sich. Und vor allen Dingen, wir haben auch so ein bisschen rund gefragt, wie viel Menschen das wohl stört, ja, wenn ein Kreuz hängt, und das sind wirklich Einzelfälle. Also das ist vielleicht eine Person pro Jahr. die dann irgendwie gesagt hat, na, das stört mich, dass das ein Kreuz hängt. Und diese Einzelfälle kann man mit dem Gespräch lösen und kann gegebenenfalls auch das Kreuz abhängen und dann wieder aufhängen.
Auch im größten öffentlichen Krankenhaus des Landes, dem Wiener Allgemeinen Krankenhaus AKH, hängen in jedem Zimmer schlichte Kreuze, die vorerst nicht abgenommen werden sollen. Beschwerden darüber habe es keine gegeben. Wie sieht es in den Ordensspitälern aus, wo, wie etwa im orthopädischen Spital Speising im Wiener Westen, nicht zu übersehende Kruzifixe in den Zimmern hängen? Stippvisite auf einer Station.
Ich bin nicht sehr gläubig. Ich würde das Kreuz eher bevorzugen, aber wenn es nicht wäre, würde es mich nicht persönlich stören. Ja. Aber ich aus Tradition her würde ich also dafür plädieren, dass es weiterhin bleibt.
Ich bin geboren in Siebenbürgen, Transsilvanien. Zum Beispiel in der Klasse würde ich sagen, na, rausnehmen aus der Klasse, aus der Schule. Im Krankenhaus würde ich sagen, würde für mehrere Symbole plädieren, ja? Weil die Welt bewegt sich in dieser Richtung. Was können wir machen? Ja, also sie bewegt sich und da sollte es zu einem mehr Ausgleich kommen zwischen verschiedenen Religionssymbolen, ja? Die doch eine bestimmte Wichtigkeit, Tragfähigkeit für die Innerlichkeit des Menschen hat. Ja.
Ich bin ein gläubiger Mensch, es gibt mir Kraft und es gibt mir Halt. Ja, und wenn jetzt irgendwelche Zuwanderer kommen und sagen, dass stört Sie, ne? Bitte stellen Sie sich vor, ich fahre in ein muslimisches Land und mich stört dort irgendein Symbol, würde ich das nicht überleben wahrscheinlich. Wir sind ein christliches Land und das Kreuz ist für mich wichtig.
Und der christliche Syrer im Zimmer sagt,
also die Christ, ich will überall sein, im Spital, in Schule, zu Hause, im Auto, überall, es ist wichtig. Ich will das haben immer.
Im Flur hat eine ältere Frau gerade Gehübungen hinter sich gebracht.
Ich bin schon gläubig, aber ich denke auch, wenn einer nicht gläubig ist, wenn einer schwere Operation hat, beginnen viele zu beten. Ich glaube, das Kreuz ist eine Hilfe. Also ich finde es furchtbar, wenn wir jetzt auf einmal alles ändern sollen. Wir tun uns ja in den anderen Kulturen auch nicht einmischen.
Die atheistische Religionsgemeinschaft in Österreich wünschte dem Krankenhaus Floridsdorf übrigens alles Gute. In einer Pressemeldung ließ man verlautbaren, dass man die Entscheidung im Sinne einer religiösen Neutralität als sinnvoll und gerecht empfände. Schließlich sollen sich alle Patientinnen gleichermaßen gut aufgehoben fühlen. Der katholische Seelsorger Christoph Schmitz kann der hitzigen Debatte über das kreuzlose Krankenhaus auch etwas Gutes abgewinnen.
Wenn sich jemand über etwas aufregt, heißt das ja, dass ihn das beschäftigt, dass er eine Resonanz darauf hat und das ist immer ein Anknüpfungspunkt für ein Gespräch oder sich darüber zu unterhalten oder auszutauschen.
Genau das spiegelt auch die Haltung der Seelsorge wider, so Schmitz. Man sei für alle Menschen da.
Der Kruzifixstreit in Österreich. Religionen von Deutschlandfunk Kultur. Live im Radio immer sonntags zwischen 2 und 3. Mein Name ist Christopher Ricke. Ich wünsche einen guten Tag.